D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Guten Abend. Ich grüße euch. Abgestimmt, was Journalisten bei der Gesetzgebung in Brüssel beachten müssen.
Abgeschafft, das Ende der großen deutschen Samstagabend-Traditionsshow.
Abgedatet, der Universalcode will es nochmal wissen.
Das hört ihr alles in eine Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Elmar Thewissen, dem stellvertretenden Chefredakteur des ZDF. Er erklärte in dieser Woche, dass sein Sender derzeit an einem neuen Nachrichtenformat arbeitet, das sich um jüngere Zuschauer, so zwischen 20 und 40, kümmern soll. Dazu wollen die Mainzer ihr Informationsangebot am späten Abend, also die Heute-Nacht-Schiene, neu ausrichten. Gegenüber DWDL sagte Thewissen, ein solches Format könnte nächstes Jahr auf Sendung gehen. Wichtig sei ihm, dass sich das neue Format an den Lebensgewohnheiten der Zielgruppe ausrichte und, Zitat, tendenziell eher später am Abend fernsehe. Er will also in Kauf nehmen, dass andere Zielgruppen im Gegenzug vielleicht nicht erreicht werden. Schließlich kann man, Zitat, keine Sendung haben, die es allen gleich recht macht.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Päder.
Ich glaube ja, Elmar Thewissen hat da vollkommen recht. Wenn das ZDF langfristig auch jüngere Zielgruppen erreichen will, dann muss es sich neu ausrichten. Und zwar tatsächlich nur an einem, nämlich an den Lebensgewohnheiten eben genau dieser Zielgruppe. Ich finde aber, genau hier liegt auch das Problem. Denn wird das ZDF dazu wirklich in der Lage sein? Und ist es mit einem, ich sag mal, Sendeplatz am späten Abend denn schon getan mit der genug der Ausrichtung an den Lebensgewohnheiten? Doch nicht wirklich. Ich würde eher die Frage stellen, ob es überhaupt noch den Lebensgewohnheiten der jüngeren Zielgruppe entspricht, ein lineares Nachrichtenangebot im Fernsehen sehen zu wollen. Eigentlich sind wir da doch schon viel weiter. Ich befürchte allerdings das ZDF noch nicht. Deswegen habe ich da die doch berechtigte Sorge, dass das neue Nachrichtenangebot ja genauso ein Rohrkrepierer werden könnte wie der geplante neue Jugendkanal von ZDF und ARD. Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
D-Radio Wissen.
In wenigen Wochen, da wird das Europaparlament gewählt. Und wir stimmen uns heute Abend aber schon mal darauf ein und beschäftigen uns ja mit der europäischen Gesetzgebung.
Ja, heute gab es zum Beispiel eine Abstimmung, die auch für uns Medienmacher spannend ist. Es ging um ein neues Telekommunikationsgesetz und dabei ging es um die Netzneutralität.
Was wir mittlerweile wissen, ist, dass das Parlament die gleichen Daten für alle fordert und dass Roaminggebühren abgeschafft werden sollen.
Tja, das war aber heute nur eine Abstimmung von vielen. Bis ein Gesetz aber dann letztendlich durchkommt, ist das ein langer und habe ich schon erwähnt,
das ist ein langer Weg. Ist?
Ja. Das ist, kennen wir schon von Landesebene, auch auf Bundesebene ist das ganze Thema komplex. Aber auf europäischer Ebene würden einige sagen, es ist eher ein Wunder, dass ein Gesetz durchkommt.
Das Gute daran ist, es lässt sich zumindest daraus eine Doku machen. Und die heißt auch passend Das Wunder von Brüssel. Und am Thema Datenschutz hat da der Brüssel-Korrespondent des WDR mal geschaut, wie kompliziert eigentlich die EU-Gesetzgebung ist.
Tja, sein Name ist Christian Feld und er ist jetzt bei Was mit Medien. Schönen guten Abend.
Guten Abend euch beiden.
Bevor wir uns jetzt auf deine Doku stürzen, die schon im Fernsehen lief und jetzt noch on demand in sämtlichen Mediatheken und auch auf YouTube abrufbar ist, mal eine ganz wichtige Frage für uns Medienmacher. Heute gab es mal wieder eine Entscheidung über Netzneutralität, aber mal ehrlich am Ende des Tages, was glaubst du bei dem Thema Netzneutralität, mit dem du dich auch noch aktuell beschäftigt hast, lässt sich das Ende überhaupt aufhalten?
Schwer zu sagen, wie das bei so vielen Gesetzen hier in Europa ist, aber zumindest hat das Europäische Parlament heute nochmal gezeigt, dass es auch die Muskeln spielen lassen kann, hat den Gesetzesvorschlag der EU-Kommission gestutzt und hat erstmal gesagt, nee, wir wollen das mit diesen Spezialdiensten und mit der Netzneutralität, das wollen wir schon ein bisschen genauer definiert haben, dass da eben keine Hintertürchen aufgemacht werden.
Dann lass uns doch mal jetzt auf deine Doku schauen. Das Wunder von Brüssel. Ist denn die Gesetzgebung in Brüssel wirklich so wunderbar oder gar so verwunderlich, dass es eine ganze Doku gleich geben musste?
Naja, dieser Titel, Das Wunder von Brüssel, die schwere Geburt eines Gesetzes, ist natürlich auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber ich bin schon ein bisschen der Meinung, dass wenn man sich das anguckt, da sitzen 28 Mitgliedstaaten um einen Tisch rum und versuchen, eine gemeinsame Position zu finden. Da ist da ein Europaparlament, wo nicht nur die unterschiedlichen Parteifamilien sind, also die Sozialdemokraten, Christdemokraten, sondern die kommen dann auch noch aus unterschiedlichen Ländern. Die müssen für sich eine Position finden. Und am Ende müssen das Parlament und die Mitgliedstaaten nochmal wieder zusammen zu einem Kompromiss kommen. Da denke ich schon, da muss man am Ende vielleicht doch froh sein, dass da überhaupt Gesetze fertig werden.
Aber ist denn der Gesetzgebungsprozess wie du ihn gerade beschreibst, in Brüssel noch länger und aufwendiger, als der auch schon auf, wir haben es vorhin ja schon gesagt, Bundes- und Landesebene hier bei uns in Deutschland ist?
Ja, man sollte jetzt, glaube ich, auch nicht behaupten, dass das in Brüssel so um Längen noch komplizierter ist als im Bund. Da ist es ja auch kompliziert. Aber ich glaube, für uns in Anführungszeichen Normalbürger ist diese Brüsseler Welt noch weiter weg. Bundestag, Bundesrat hat man vielleicht schon mal gehört. Aber ganz ehrlich, wer weiß wirklich, was die EU-Kommission ist und was die macht? Parlament, da kann man was mit anfangen. Aber Rat der Europäischen Union, wer weiß das wirklich?
Ich nicht. Aber das vertiefen wir an der Stelle nicht. Aber war das denn für dich auch so ein Antrieb, also quasi so etwas ein bisschen Aufklärerisches, gerade weil dieses Thema Europa eigentlich uns alle angeht, aber doch irgendwie so weit weg immer ist?
Naja, aufklärerisch, das klingt ja gleich nach pädagogischem Fernsehen. Da sieht man dann Telekolleg-Politik, wenn es das noch gibt. Nee, der Ansatz war eigentlich erstmal so, wir wollten einen 30-Minuten-Film machen darüber, wie arbeitet eigentlich ein Korrespondent in Brüssel. Und dann sind wir relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, das ist vielleicht dann doch ein bisschen langweilig. Und so entstand dann der Gedanke, ja, wir versuchen mal einfach nachzuzeichnen, welchen Weg so ein Gesetz nimmt. Und da ich Ende 2011, Anfang 2012 da in Brüssel mich sesshaft gemacht habe und da angefangen habe zu arbeiten und genau zu dem Zeitpunkt dieses Gesetz auch von der EU-Kommission auf den Weg gebracht wurde, habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das mit dem Thema und so beschäftigt mich dieses Gesetz eben schon 2 Jahre.
Was ich ja nicht gedacht hätte von der Arbeit eines Korrespondenten in Brüssel, dass die auch Interviews kaufen, das musstest du aber, und zwar in Litauen. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir waren bei einem Treffen der Minister, die treffen sich einmal im halben Jahr dann in dem Land, was die Präsidentschaft hat, das war in dem Fall Litauen, wir waren in Vilnius, wir waren natürlich ganz brav beim Treffen der Minister, haben uns da umgehört, aber dann zwischendurch haben wir gesagt, wir wollen doch auch nochmal echte Menschen in diesem Film vorkommen lassen, also gehen wir in Vilnius in die Stadt. Ich hatte einen Rechtsanwalt an meiner Seite, der in Vilnius sich um Datenschutz kümmert. Und da sind wir dann eben dieser Truppe von Junggesellen über den Weg gelaufen. Auch in Vilnius gibt es Junggesellenabschiede. Und ich muss zugeben, die hatten, glaube ich, an dem Tag wirklich was Besseres zu tun, als so einem dahergelaufenen deutschen Reporter was über Datenschutz zu erzählen. Aber ich habe mich dann ganz anständig, wie man das ja vielleicht in Düsseldorf oder in Köln auch macht, da an deren Kasse beteiligt und habe im Gegenzug ein feines Stück Unterwäsche bekommen. Und ja, ich habe mir das Interview gekauft, sorry.
Ich nehme an, das hat das WDR-Justizariat auch nicht beanstandet im Nachhinein.
Ja, spätestens jetzt wird es da sicher einen Vorgang geben.
Okay.
Aber das ist ja, ich meine, wenn man das so mitbekommt, ist das ja, glaube ich, schon so eine Sache, das ist ja nachvollziehbar und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt vielleicht uns mal noch ein bisschen in deinen journalistischen Alltag mit nach Brüssel reinnimmst, du bist jetzt ja schon dann 2,5, bald 3 Jahre dort ständig vor Ort. Gibt es auch so manchmal Situationen, wo du sagst, oh Mann, das sind jetzt aber Vorgänge, die sind eigentlich ungeheuerlich, wenn man die gar nicht gewohnt ist?
Ja, ich kann gerne ein konkretes Beispiel geben. Es wurde verhandelt über die Grenzwerte bei Autos, CO2-Grenzwerte, und dann hatte dieses jeweilige Gesetz, hatte wirklich diesen ganzen langen Prozess, den ich eben beschrieben habe, schon durchlaufen. Und alle waren sich einig, es musste im Prinzip nur noch formal abgenickt werden. Und dann hieß es auf einmal aus Berlin, wir stimmen noch nicht darüber ab, wir müssen das nochmal neu aufschnüren. Also das hat mich dann doch nochmal überrascht, dass selbst sowas auch noch geht. Und das hat auch ehrlich gesagt auch bei den anderen Ländern für ziemliche Verwunderung gesorgt.
Ich würde gerne mit dir noch so eine Art Crashkurs machen für Journalisten.
Ja,
auch wir berichten natürlich auch oft über das EU-Parlament, über Gesetze, die gerade im Entstehen sind. Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, oh, da muss man ein bisschen aufpassen oder vielleicht Fehler, die du manchmal in der EU-Berichterstattung bei anderen Medien entdeckst, wo du sagst, so, hier so mit diesen 1, 2 Hinweisen, da seid ihr auf jeden Fall schon mal gut bedient, da lohnt es sich nochmal genauer hinzuschauen.
Okay, Crashkurs, Tipp 1. Nochmal genau hinschauen, ist das Gesetz wirklich schon verabschiedet oder hat vielleicht gerade nur das EU-Parlament seine Position gefunden oder hat gerade die Kommission was auf den Weg gebracht? Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber lohnt sich da genau hinzuschauen. Dann, wenn ich mir das wünschen dürfte, folgende Formulierung bitte nicht unbedingt benutzen. Brüssel will, Brüssel fordert, weil es ist eben komplizierter. Mal fordert die Kommission was. Mal die Mitgliedstaaten, also die Ansammlung der 28 Länder, mal ist es das Parlament. Das ist sonst ein bisschen oberflächlich. Brüssel will, da weiß man eigentlich gar nicht genau, wer was genau will. Und wenn ich dann noch einen Tipp geben kann, wenn man in diesem europäischen Umfeld arbeitet, sich möglichst schnell mit möglichst vielen Journalisten aus anderen Ländern anfreunden, mit Journalistinnen natürlich auch. Denn da kommt man einfach an einen viel besseren, größeren Überblick, als wenn man dann immer bei den jeweiligen Regierungen anruft. Da geht es ganz schnell, man kann sich per Twitter auch da sehr, sehr gut vernetzen und kann mal hören, wie ist das eigentlich in Dänemark mit dem und dem Gesetz, wie macht Österreich das, wie macht Frankreich das. Das ist schon wirklich sehr hilfreich.
Und wahrscheinlich die ganze Berichterstattung, die fällt auch immer total unterschiedlich aus, je nachdem, welches Land du berichtest, oder?
Naja, ich muss natürlich schon immer im Hinterkopf haben, dass meine Berichte von einem deutschen Publikum geschaut werden. Von daher kommen natürlich auch nicht so viele zum Beispiel EU-Abgeordnete aus anderen Ländern in meinen Berichten vor. Das ist ja eh schon schwierig genug, weil, Gegenfrage an euch, wie viele EU-Parlamentarier kennt ihr so?
5.
Okay, wir gehen da jetzt.
Ich unterbiete.
Wir gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail rein, aber man stellt schon fest, dass auch in dieser mittäglichen Fragerunde bei der EU-Kommission, das ist eine große Pressekonferenz, wo dann eben die Journalisten aus sehr, sehr vielen Ländern sitzen, man hört schon an den Fragen. Die denken anders, die haben vielleicht manchmal eine andere Kultur. Schon sehr interessant.
Schaut euch auf jeden Fall die Doku von Christian Feld an, die ganz frisch jetzt veröffentlicht worden ist, nämlich Das Wunder von Brüssel. Christian, herzlichen Dank für die Einblicke aus Brüssel.
Gerne, schönen Abend.
Was mit Medien, das wettende Medienmagazin.
Ja, ich glaube, es gibt 1000 Wortspiele, die wahrscheinlich an diesem Wochenende auf uns einprasseln werden. Wetten, dass es vielleicht doch die letzte Sendung ist oder nicht. Wie auch immer, wenn sich an diesem Wochenende jedenfalls gleichnamige Show in die Sommerpause verabschiedet, dann ja, könnte es vielleicht ein Abschied für immer werden, so wie Sommerferien und danach nie mehr Schule.
Herr Perner, du hast ja heute mal ausnahmsweise was ganz Schwarzes angezogen, deinen schwarzen Anzug.
Genau.
Hat das was schon mit einer Beerdigung zu tun? Also wolltest du dich schon mal jetzt in die Stimmung bringen, dass wir eventuell die schillernde Samstagabendshow als Traditionsgattung beerdigen müssen?
Na, ich sag mal, ich bin, glaube ich, nicht derjenige, der mich in Stimmung bringt. Also es sind, glaube ich, sozusagen eher einige Vertreter des ZDF selbst, die das tun. Ne? Ich sag mal, die Taktik, die gerade betreiben, könnte man auch mit einem geräucherten Wurstprodukt der Salami beschreiben. Ne? Scheibchenweise kommen da eigentlich so die Infos. Vor wenigen Tagen war es ja, glaube ich, ZDF-Intendant Bellut, der hat gesagt, also irgendwie die Zukunft der Sendung wird das aussehen. Das wisst ihr ja nicht. Das ist ja so ein bisschen schon so, da war ja schon mal die Tür ein Stück weit auf. Ne?
Er hat nicht die Merkel gemacht und gesagt, ich stelle mich...
Ja. Vollstes Vertrauen.
Ja, mein volles Vertrauen, ich stelle mich dahinter und so weiter. Markus Lanz hat ja lange nichts gesagt, aber jetzt gab es dann einen Bericht in der Bunden und darin wird wohl so ein bisschen behauptet, dass er keine Lust mehr auf die Sendung habe. So kann er natürlich auch elegant aussteigen.
Ja, ohne. Genau. Er möchte nicht mehr. Ja. Ne? Nicht mehr das Publikum will ihn nicht mehr, er möchte nicht mehr. Und deswegen sind jetzt nicht wenige Medienkritiker der Meinung, dass die Sendung in dieser Form vielleicht eben, wenn sie am Samstag in die Sommerpause geht, danach nicht mehr zurückkehrt. Das hieße aber auch, dass an diesem Samstag vielleicht schon die letzte reguläre Wetten-Dass-Sendung in der Form zu sehen sein wird, wie wir sie kennen.
Also, nochmal meine Frage. Müssen wir uns von der Traditionsgattung Samstagabendshow verabschieden? Denn wenn Wetten-Dass nicht mehr ist, ja, was ist denn das, was da sonst noch so am Samstagabend läuft?
Da ist nicht mehr viel.
Oder etwa doch? Darüber reden wir mit Jens Schröder. Der freie Medienjournalist ist auch Quotenanalyst von media.de und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Jens.
Hallo.
Wie haben sich denn jetzt tatsächlich die Quoten von Wetten, dass letztlich entwickelt? So ähnlich wie das Stimmungsbild gegenüber der Sendung ist oder ist das doch gar nicht so schlecht?
Naja, letztlich, wenn man sich mal irgendwie die Kritiken der letzten Jahrzehnte angucken würde, glaube ich, hat Wetten, dass schon lang sehr schlechte Kritiken. Also das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man Wetten, dass schlecht schreibt. Die Quoten letztlich sind, muss man schon sagen, unter Lanz so schlecht wie nie zuvor. Also es ist natürlich auch eine schwierige Konkurrenz. Dadurch, dass immer mehr kleinere Sender dazukommen, gibt es eben auch kaum noch Programme, die wirklich ein großes Publikum anlocken können. Also abgesehen von Fußball, WM oder Champions League, ist das allenfalls der Tatort, der da noch mehr als 10 Millionen Zuschauer holt. Und das schafft eben Wetten, dass spätestens seit Gottschalks Ausstieg eben auch nicht mehr.
Das heißt also, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, damals zu Gottschalks glorreichen Zeiten und davor, welche Zahlen hat Wetten, dass und andere große TV-Shows damals so geholt? Also waren das so 15 Millionen oder?
Ja, also wenn wir das mal durchgehen, also in den 80ern waren es meistens 20 Millionen. Also das war da durchaus an der Tagesordnung. Die letzte 20 Millionen, die gab es Anfang 1990. Dann kamen natürlich die ersten Privatsender auf mit RTL, mit Sat.1. Und da haben die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt gelitten. Das war nicht nur Wetten, dass. Da ging es ein Stück nach unten, aber es pendelte sich so ein zwischen 13 und 15 Millionen und hielt sich auch recht lang so ungefähr in dem Bereich. Also selbst 2005 haben noch fast 15 Millionen mal zugeguckt. Und dann kam halt der nächste Schritt, wo es dann zum ersten Mal unter die 10 Millionen ging. Das war 2007.
Da kam das Internet vielleicht.
Naja, ich weiß nicht, ob es das Internet war, aber es ist letztlich das Fernsehen. Ich meine, wer hat heute noch irgendwie nur 5 Sender oder so, die er empfangen kann? Ja, es sind ja meistens mittlerweile 100. Und das ist glaube ich, der größere Fakt, warum es dann nach unten ging. Aber es hat sich halt wahrscheinlich auch ganz einfach ein bisschen abgenutzt dann mit der Zeit. Und ja, und letztlich, als Gottschalk sich verabschiedet hat, das muss man auch nochmal dazu sagen, Gottschalks letzte Sendung haben noch 14,8 Millionen gesehen und die erste Sendung von Lanz 13,6 Millionen. Und jetzt als Einordnung im Februar bei der neuesten Sendung waren es nicht mal mehr 6 Millionen. Das heißt, Lanz hat innerhalb von anderthalb Jahren seine Zuschauerschaft mehr als halbiert.
Aber was glaubst du, wenn man sich auch anschaut, welches Konkurrenzumfeld für Wetten, dass da ist? Das ist ja so irgendwie noch so, kann man ja schon als Show-Dino bezeichnen. Warum hat Wetten, dass vielleicht so lange durchgehalten, während ja andere große Shows eingestellt worden sind?
Ach, ich glaube, das hat einfach irgendwie so auch mit Erinnerungen zu tun. Ich glaube ganz einfach, dass viele Leute, dadurch, dass es eben schon so lange existiert, ich glaube seit 1981, man ist damit groß geworden. Und so in meinem Alter, man erinnert sich daran gern zurück, wie das damals war, und man guckt es dann irgendwie trotzdem noch, obwohl man es einfach eigentlich auch irgendwie doof findet, aber man guckt es einfach. Es ist eigentlich letztlich, wie du sagst, eigentlich die letzte große Samstagabendshow. Im ersten gibt es noch Verstehen Sie Spaß, das gibt es auch noch recht lang. Aber ansonsten ist Wetten, dass wirklich die letzte große Samstagabendshow mit einer langen Tradition. Ja, und das wird der Grund sein, warum es so lange überlebt hat.
Vielleicht nicht ganz so traditionell, aber ja eben auch durchaus von der Einschaltquote durchaus auch nicht klein. So Formate wie Schlag den Raab oder die diversen RTL-Formate wie Deutschland sucht den Superstar oder andere. Das sind ja auch durchaus sozusagen klassische Samstagsabends-Shows mittlerweile geworden fast. Aber oder ist das schon doch eine andere Gattung? Also nee, ich frage mich so ein bisschen, ist die Samstagsabendshow als solche komplett ausgestorben demnächst?
Ich glaube das nicht. Also ich glaube schon, dass es am Samstagabend durchaus weiterhin Shows geben wird. Also Schlag den Raab ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es eben die große Samstagabendshow ja noch gibt. Natürlich auch immer noch auf einem anderen Zuschauerniveau. Selbst jetzt schauen das weniger als Wetten, dass, weil eben auch ProSieben Sender ist, den ältere Semester eigentlich nie einschalten. Aber eigentlich ist das ein Armutszeugnis für die Öffentlich-Rechtlichen, dass eben sowas wie Schlag den Raab bei ProSieben läuft, weil in den 70ern oder 80ern hätte so eine Sendung mit ganz leichten Änderungen durchaus auch bei ARD und ZDF stattfinden können. Und mittlerweile laufen da ja eigentlich nur noch austauschbare Quiz-Sendungen, mal mit Kindern, mal mit Prominenten. Aber so die große, kreative, innovative Spielshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da ist ja in den letzten Jahren oder beinahe Jahrzehnten überhaupt nichts mehr gekommen.
Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich jetzt überlegt, was könnten die vielleicht auch mit Wetten, dass machen? Was wäre denn da dein Tipp? Am besten einstellen, weil schlimmer geht nicht mehr, beziehungsweise, dass man sich wenigstens noch die Erinnerung schön halten kann? Oder könntest du dir vorstellen, dass, wenn das Format nochmal komplett überarbeitet werden würde, zum Beispiel mit anderen Gesichtern, vielleicht auch im anderen Sendetermin, mit einem ganz anderen Format, dass es da nochmal eine Chance hat? Oder würdest du lieber sagen, nee, ach komm, lass gut sein, das muss man jetzt nicht mehr machen?
Nee, ich glaube, das wäre die einzige Chance. Also jetzt nochmal, wenn Lanz tatsächlich aufhören sollte oder wenn man ihn ja aufhören lässt, dann nochmal wieder einen anderen Moderator zu nehmen, der nochmal quasi dasselbe moderiert, oder sogar Gottschalk zurückholen, das glaube ich würde auch nicht funktionieren. Man sieht ja auch, dass die Sendung, die Gottschalk jetzt bei RTL macht, dass die auch kaum funktionieren. Ich glaube, die einzige Chance ist wirklich, das nochmal radikal zu ändern, vielleicht radikal zu verjüngen, meinetwegen mit Joko und Klaas beispielsweise, das Konzept zu modernisieren, vielleicht auch tatsächlich dann so ein bisschen, dass die Moderatoren dann noch stärker involviert sind und mitspielen oder wie auch immer, also so ein bisschen Schlag den Raab mäßig. Ich glaube, das wäre die einzige Chance, wirklich radikal zu verjüngen und das Konzept radikal zu modernisieren. Ansonsten sollte man es lassen.
Also ich persönlich glaube, dass du recht hast, aber ist es nicht ein bisschen traurig, wenn die einzige Antwort im deutschen Fernsehen Joko und Klaas heißt?
Ja, aber hast du eine andere?
Nee. Hm.
Ja, das ist der Punkt.
Sehr ehrlich eigentlich, ne?
Ja. Ich meine, man könnte natürlich noch Stefan Raab fragen, aber der wird es nicht machen.
Der hat ja einen Sendeplatz Samstagabend. Der hat ja alles, was er
braucht.
Ja,
und der hat bei ProSieben alle Freiheiten, kann machen, was er möchte. Der wird einen Teufel tun, um uns zum ZDF gehen, um Wetten, das zu senden.
Er darf live machen, er darf überziehen.
Ja.
Ja, also was will man mehr an der Stelle?
Ja, und er darf TV Total dreimal pro Woche machen, obwohl das auch längst nicht mehr so gut läuft, wie es mal lief. Ja. Also der hat halt alle Freiheiten da, der wird da nicht weggehen.
Das heißt aber, das können wir feststellen, auch wenn es vielleicht so aus nostalgischen Gründen schade ist, dass Wetten, dass jetzt vielleicht bald eingestellt wird, dass die Gattung Samstagabendshow doch nicht tot ist, wenn man sich die Beispiele vom Schlag dem Raab anschaut. Und darüber haben wir gesprochen mit Jens Schröder, freier Medienjournalist und auch der Quotenanalyst von media.de. Danke, Jens.
Bitte, tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Wir sind ja sehr für die Nachwuchsförderung bei eurem kuscheligen Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen. Und da haben wir diese Woche eine gute Nachricht für euch. Das Projekt Universalcode geht in die nächste Runde.
Ja, im Kern geht es dabei um eine Frage, und zwar, wie funktioniert eigentlich digitaler Journalismus? Ja? Journalistischer Nachwuchs hat diese Frage vor dem Universalcode in den klassischen Lehrwerken ja im Grunde nicht bis gar nicht beantwortet bekommen. Und jetzt soll es eine Neuauflage vom Projekt Universalcode geben, das ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Journalisten ist.
Und aktuell wird die Neuauflage über Crowdfunding auf der Crowdreporter-Plattform vorfinanziert. Warum diese Neuauflage aber nötig ist, gibt ja schon ein Buch. Das erklärt uns jetzt der Herausgeber Christian Jakubetz. Hallo Christian.
Hallo Daniel, hallo Herr Pähler.
Musste das denn wirklich sein?
Nennt man das Suggestivfrage, was du da gerade gestellt hast?
Das ist ja eine Frage so auf diesem Niveau von NDR und sonst wie Talkshows, wenn da auch so Buchautoren zu Gast sind.
Ja, okay, solange du nicht sagst, die Sache ist durch, bin ich ja beruhigt.
Okay.
Nein, also um deine Suggestivfrage zu beantworten, ja, muss sein. Ich kann auch erklären, warum. Das hat damit zu tun, dass der erste Teil von Universalcode ja quasi ein reines Handwerkbuch war, ein reines How-To. Und ich glaube, dass es furchtbar wichtig ist, zu begreifen, warum wir das überhaupt tun. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit jungen, teilweise auch älteren Journalisten zusammenkomme, dass sich so die Frage rauskristallisiert, ja, ist ja alles schön und gut mit diesem ganzen neuen Zeug, aber warum machen wir das? Und es gibt ja auch gleichzeitig sehr viele Fragen, wie geht das denn jetzt weiter? Wie verdient man im Internet oder überhaupt mit Journalismus noch Geld? Welche Rolle spielt Journalismus überhaupt in den nächsten Jahren? Und dann dachte ich mir irgendwie, wenn nicht Universalcode diese Fragen beantworten kann, wer dann? Das war jetzt großkotzig, weiß ich. Aber
das war
das
auch
ist
suggestiv.
Der Hintergrund. Das war auch suggestiv, genau. Nein, aber das ist der Hintergrund, also nicht mehr zu erklären, wie Handwerk geht, sondern zu erklären, warum machen wir diese ganzen Geschichten überhaupt und wie könnte das alles weitergehen.
Heißt das denn auch, dass ihr euch bei Universalcode 1 sozusagen fast ein bisschen darüber im Unklaren noch wartet oder euch getäuscht habt, was eigentlich das Verständnis der großen Masse der Journalisten zum Thema digitaler Journalismus angeht? Wenn da jetzt quasi die verstehen, wie das Handwerkszeug geht, aber nicht wissen, warum sie es tun sollen?
Ja und nein. Also zum einen räume ich gerne ein, ja, wir haben uns ein bisschen getäuscht. Ich dachte tatsächlich, die Frage nach dem Warum wäre gar nicht mehr so relevant. Das zweite war, dass wir schlicht und ergreifend festgestellt haben beim ersten Teil, das bringen wir nicht mehr rein. Das Buch wiegt ein knappes Kilo. Hat 600 Seiten und wenn wir dann noch angefangen hätten, diese sehr grundsätzlichen Fragen zu beantworten, dann würde das Buch 3 Kilo wiegen und kein Mensch könnte mehr das lesen.
Ich finde es auch ein tolles Konzept, wenn du mehrere Teile machst, das ist so eine kleine Idee, wenn du jedes Mal eine W-Frage beantwortest. Ja, das Wie haben wir schon, jetzt kommt das Warum. Es folgen dann in den nächsten Teilen das
Wer,
was und wo.
Ne? Ja, genau.
Das ist eine schöne Idee.
Was ich euch sagen kann, ich verspreche es auch und ihr müsst dann auch nie wieder Suggestivfragen stellen, das wird der zweite und sicherlich auch letzte Teil von Universalcode sein.
Wenn es Ideen Ihnen gibt, denn aktuell läuft ja auf crowdreporter.de eine Crowdfunding-Phase. Warum hast du gesagt, wir machen jetzt auch Crowdfunding, weil es alle machen?
Nee, weil wir das eigentlich schon beim ersten Buch in einer leicht abgeänderten Form gemacht haben. Da war es zwar kein Crowdfunding im Sinne von zahlt bitte Geld ein, sondern im Sinne von bestellt das Buch vor. Es kann nur erscheinen, wenn mindestens 1000 Bücher bestellt sind. Wir haben damals wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht, weil du auch sehr unabhängig von Verlagen arbeiten kannst und wirklich dein eigenes Ding machen kannst. Und nachdem das beim ersten Mal so wunderbar funktioniert hat und Crowdfunding ja inzwischen auch eine sehr etablierte Form der Finanzierung ist, dachte ich mir, ja, versuchen wir es noch ein zweites Mal.
Wie kann ich mich denn beteiligen, wenn ich zum Beispiel noch so Themenwünsche habe, weil ich denke so, hey, da habe ich Nachholbedarf. Kann ich mir auch Themen wünschen?
Du nicht.
Ja.
Aber ich erkläre dir auch gleich, warum du nicht oder okay. Ihr beide nicht. Also grundsätzlich, ja klar, auch das soll wieder das Prinzip von Universalcode sein. Nicht irgendwie ein paar Autoren sitzen in ihrem Glashaus und schreiben vor sich hin, sondern natürlich würden wir sehr gerne wissen, was liegt euch auf der Zunge, was ist für euch wichtig. Ich glaube, dass so ein Projekt nur funktionieren kann, wenn man die Crowd nicht nur zum Finanzieren, sondern tatsächlich auch zum Mitwirken einlädt. Warum ihr beide diese Frage nicht stellen dürft oder euch keine Themen wünschen dürft, liegt daran, dass ihr noch nicht wisst, dass ihr dann auch unter den Autoren sein werdet.
Wir haben noch vorher gewettet, ob der uns noch ein Kapitel ausschwatzen
möchte. Aber soll ich dir mal was sagen? Wenn wir in diesem Moment das Interview von vor x Jahren rausholen würden, da hast du uns das schon mal versprochen.
Ja, und wer war dann mit dabei? Herr Taylor hat
nicht.
Ja wieder...
Ja, ich nicht.
Du hast auch das Blog nie geschrieben, dass du vor eineinhalb Jahren schon in der
Ich habe bis heute keine Zugangsdaten bekommen von diesem Blog, was ihr mir eingerichtet habt. Aber egal, vertagen wir das.
Ja, aber also du bist hiermit herzlich eingeladen.
Na klar.
Ich sage das jetzt, wo die halbe Welt zuhört. Und nein, natürlich muss man über so ein Thema wie Radio auch reden bzw. schreiben. Und das könnt ihr sicher viel, viel besser als ich.
Aber sag mal, muss ich eigentlich, wenn dann demnächst Universalcode 2 erschienen sein wird, erst immer Universalcode 1 lesen oder weil ja doch Universalcode 2 das Warum erklärt, doch lieber erst Universalcode 2 und dann 1?
Gute Frage, habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht.
Das machen wir bei Star Wars. Da guckt man ja auch nicht in die richtige Reihenfolge.
Stimmt.
Ja, genau. Nein, also letztendlich schadet es natürlich nicht, wenn man beides liest. Also wenn man tatsächlich weiß, warum und wenn man auch weiß, wie. Aber natürlich kann man die Bücher völlig getrennt, unabhängig voneinander lesen.
Und wenn ihr sagt, wir müssen uns das mal noch ein bisschen genauer anschauen, dann auf krautreporter.de findet ihr die Mitmachfunktion aktuell. Was mich aber auch noch wirklich brennend interessiert, gibt es auch eine Variante, bei der ein Hoodie dabei liegt? Das macht man doch jetzt so im Online-Journalismus, haben wir in der vergangenen Woche gelernt.
Das macht man jetzt so. Vielleicht ist es viel, viel origineller, wenn ich dir sage, dass derjenige, der diesen Hoodie-Boom ausgelöst hat, als Autor mit dabei sein wird.
Stefan Plöchinger von der Süddeutschen.
Stefan Plöchinger, ganz genau. Aber ob Stefan im Hoodie schreiben wird, weiß ich nicht. Von mir aus kann er auch im Bademantel schreiben. Ich bin mir sicher, es wird trotzdem bei ihm was Großartiges rauskommen. Und bei den vielen anderen guten Autoren, die wir jetzt schon an der Hand haben, auch.
Zum Beispiel bei uns.
Nein, ihr seid natürlich mein Highlight, aber ich habe noch ein anderes Highlight, nämlich einen, den ich heute erst fix gemacht habe und den ich extra noch nicht geblockt habe, wer dabei sein wird. Soll ich es verraten?
Ja, bitte.
Ja, Kurt Schnibben vom Spiegel, der Mann, der letztes Jahr diese großartige Aktion über das Thema Tageszeitung gemacht hat und beim Spiegel ja so ein bisschen dieses multimediale Erzählen über die Plattform hinweg vorantreibt. Mit dem hatte ich Kontakt und der hat mit einem ganz kurzen, knappen Ja mache ich sehr gerne zugesagt.
Der Kurt Schnibben hat ja diese Zeitungsdebatte dann umgesetzt. Hast du denn irgendwas mitbekommen, ob bei der Zeitungsdebatte auch tatsächlich, da war ja das Bemerkenswerte, dass dann auf einmal diese Debatte Zukunft der Zeitung nicht nur in der Medienbranche, sondern auch öffentlich mit dem Publikum ausgetragen wurde, dass das irgendwas erreicht hat?
Also ich glaube, dass zumindest auch außerhalb der Journalisten- und Medienbranche Bewusstsein dafür geschaffen worden ist, dass wir uns jetzt tatsächlich in einem Medienwandel befinden und dass Tageszeitungen davon ganz massiv betroffen sind. Letztendlich ist ja da auch eine Entwicklung vorweggenommen worden, die wir jetzt Anfang dieses Jahres wieder erlebt haben. Wir haben das in Düsseldorf erlebt bei den Kollegen, hier in München mit der Abendzeitung. Also dieses Thema ist ja auch eines, das von einer öffentlichen Relevanz ist. Und ich glaube, das war schon das Verdienst dieser Spiegeldebatte, diese Diskussion, dieses Thema auch mal ein bisschen aus unserer kleinen Filterbubble rauszutragen.
Christian, einen Wunsch hast du noch zum Ende.
Ich habe noch einen Wunsch.
Ja, was wünschst du dir denn sozusagen noch für Universalcode 2?
Wenn das wirklich alles richtig toll läuft, dann wäre das mein Wunschtraum, dass wir tatsächlich etwas haben, was Fragen beantwortet. Weil Fragen stellen wir momentan ganz viele, nämlich wie geht es weiter, wie finanzieren wir uns etc. Und wenn das wirklich ganz, ganz, ganz perfekt läuft, dann hast du am Ende dieses Projektes ein Buch in der Hand, das dir auf viele offene Fragen zumindest plausible Antworten geben kann.
Wir begleiten das Projekt Universalcode 2 von Christian Jakubetz weiter, so wie wir es schon beim ersten Teil gemacht haben, weil wir glauben, dass es sich wirklich lohnt, auch nochmal ein bisschen in den digitalen Journalismus mit Wissen rein zu investieren. Deswegen danke für den Blick hinter die Kulissen zum Start des zweiten Projekts, Christian.
Danke euch fürs Mitschreiben.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Das soziale Medienmagazin.
Ja, und das wahrscheinlich letzte Medienmagazin vor der vielleicht letzten Ausgabe von Wetten, das so wie wir es kennen.
Das bewegt euch, das Thema. Ihr haut uns unheimlich viele Kommentare über die D-Radio Wissen Facebook-Wand um die Ohren. Es macht echt Spaß, es zu lesen.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, einer hätte wahrscheinlich nicht so Spaß daran, es zu lesen. Das ist Markus Lanz. Ja. Der wird hier zum Teil in die Antarktis
so
geschickt. Oder da kommt die Aufforderung, bitte spart die 2 Millionen pro Sendung ein und gibt sie den GZ-Zahlern zurück. Der eine oder andere fragt sich, ach, die Sendung gibt es doch noch. Ja.
Aber auch ein Tenor, den ich interessant finde, zum Beispiel, das schreibt der Jörg oder auch noch ein paar andere. Oh Mensch, das sind doch die 80er. Goodbye mit denen.
Ja, aber irgendwie die 80er waren doch gar nicht so schlecht.
Ja, das ist so, ein bisschen, ja, aber ach, will man das dann wirklich 6-mal im Jahr, Samstagabend, in die 80er zurückbeamen und jetzt auf einmal mit HD?
Weißt du, was ich, wo du das gerade so sagst, viel interessanter finde? Mm-mm. Ich hätte gedacht, dass Wetten, das viel öfter kommt als 6-mal im Jahr. Kommt das nur 6-mal im Jahr?
Ja, dann gibt es ja noch die, also ich meine schon.
Die Mallorca-Ausgabe?
Ja, ich meine, es kommt dann im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, weil oder noch ein bisschen, so dass immer ein Monat ein bisschen übersprungen wird, so alle 5 Wochen. Weil jetzt ist ja gerade mal Anfang April und das geht schon in die Sommerpause.
Das stimmt.
Was auch interessant ist, der Horst Udo hat sich beschwert. Ehrlich, ihr beruft euch auf den Artikel, der Bunten. Die Bunte ist nicht gerade für Auszeichnungen des investigativen Journalismus bekannt.
Na und, bei dem Thema ist uns das doch
egal. Ich weiß, es geht um Markus Lanz.
Eben.
Ja, also ich meine, was will er denn da erwarten, der Horstel? Mensch. Aber ihr habt uns auch anders erreicht, nämlich auch per Mail.
Ja, und da haben wir jetzt jemanden an der Leitung, der uns eben diese Mail geschrieben hat. Und zwar ist das Holger aus Gütersloh.
Hallo.
Schönen guten Abend, hallo. Du hast dich auch mit dem Thema beschäftigt und hast auch eine klare Meinung zum Thema Samstagsabendshow.
Genau, also ich finde, das Problem heute ist, dass diese großen Shows wie Wetten, das und so weiter, das läuft übrigens 6-mal im Jahr, generell finde ich viel zu oft laufen. Und ich finde, da sieht man sich auch dann auf die Dauer mal satt dran. Und ich finde, das Hauptproblem ist leider, dass diese großen Samstagabendformate mittlerweile fast meistens als Aufzeichnung produziert werden. Und eine Live-Sendung ist ja immer auch für Zuschauer und Produzenten reizvoll, weil man ja schlicht nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt und dass da auch mal was schief gehen kann. Und ich finde, diese aufgezeichneten Sendungen, die wirken immer sehr steril, sauber und meistens auch sehr lieblos zusammengetackert.
Das finde ich total faszinierend, dass du das sagst. Das ist ja auch so eine Debatte, die man oft beim Radio führt, aufgezeichnet versus live. Und das ist einfach so, das Mut zum Risiko, das fehlt dir so ein bisschen bei den glatt gebügelten Privatfernsehshows. Oder wie verstehe ich das?
Ganz klar, ich finde, wenn ich ein Beispiel nennen darf, ich finde diese Casting-Sendung vom Supertalent ganz, ganz schlimm. Diese eingeschnittenen Applaus-Szenen, Jubel, 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 ich finde das ganz, ganz schlimm. Und ich war auch schon einige Male selber bei TV-Shows im Publikum und da ist mir aufgefallen, dass die Aufzeichnung meistens nämlich doppelt so lang dauert, wie das, was dann letzten Endes über den Sender geht. Ich war zum Beispiel bei Stern-TV mal zu Gast, ich war bei Wer wird Millionär zu Gast, Stern-TV war live und Wer wird Millionär war eine Aufzeichnung. Und was ich da auch bemerkt habe, ist, dass auch so ein gestandener TV-Profi wie Günther Jauch von einer Live-Sendung von Stern-TV eben noch nicht nervös ist, sondern dass er halt dieses typisch Kribbeln im Bauch hat und das dann auch aufs Publikum überspringt. Und hingegen bei einer Aufzeichnung von Wer wird Millionär, er war zwar auch hochkonzentriert, aber so der richtige Funke wollte nicht überspringen, weil man eben ja alles nochmal im Zweifelsfall wiederholen kann. Und darum bin ich ein vehementer Verfechter vom Live-Fernsehen. Mhm.
Würdest du denn sagen, es reicht, wenn man weniger Sendung, aber dafür mehr live macht? Oder würdest du dir auch, wenn du mal so die ganzen Formate, die es in den letzten Jahren so gegeben hat und auch früher gegeben hat, anschaust, auch mal doch noch mehr inhaltlich, auch noch mehr Innovation wünschen?
Also ich wünsche mir auf jeden Fall ganz klar mehr Live-Formate am Samstagabend und ich finde, man sollte nicht ständig althergebrachte Formate wieder neu beleben. Also die Neuauflage von Dalli Dalli, quasi das ist Spitze, das ist eine ganz nette Sendung, aber was wirklich total daneben gegangen ist, das war jetzt neulich diese einmalige Neuauflage von Einer wird gewinnen mit Pilawa. Das war, fand ich, eine totale Enttäuschung und so ein Kultformat sollte man besser ruhen, denn das konnte wirklich nur in der Art Hans-Joachim Kohlenkampf.
So, was machen wir jetzt mit Wetten, dass? Also wenn du mal so guckst, also du sagst ja so ab und zu live, toll, gucke ich mir an, kann gerne weitergehen, aber lohnt es sich nicht vielleicht mal zu überlegen, wer könnte es noch machen? Vielleicht anderer Wochentag, anderes Konzept. Wir haben ja schon gerade gehört, Joko und Klaas wäre eine Option. Wäre das für dich eine Antwort?
Ich habe Joko und Klaas auch auf dem Zettel gehabt, bloß es gibt auch ganz gute Leute bei den Öffentlich-Rechtlichen. Zum Beispiel denke ich da, der arbeitet zwar bei der ARD an Alexander Bommes, aber mal generell über Wetten, das gesprochen. Ich finde, Wetten, das ist nach wie vor ein Format mit Potenzial. Aber was mir bei Wetten, das fehlt, ist quasi die, heute wird ja im Fernsehen ganz viel Wert auf Interaktivität gelegt. Quasi, dass nicht nur das Saalpublikum und zu Hause über den Wettkönig abstimmen kann, sondern dass man quasi auch selber als Wettpate antreten kann und gegen den Kandidaten wetten kann, ob er es packt oder eben nicht packt und zum Beispiel dann eine kleine Geldprämie oder einen ähnlichen Sachpreis bekommt, dass man in der Sendung viel mehr auf Interaktivität mit dem Zuschauer zu Hause setzt.
Holger, danke für die Eindrücke, die du uns gegeben hast. Das fand ich total spannend, das jetzt auch nochmal so aus Nutzersicht zu hören. Machst du auch was mit Medien oder willst du mal was mit Medien machen?
Ich bin gelernter Mediengestalter.
Ha! Ein Profi. Herzlichen Dank, dass du uns gemailt hast und wünschen dir noch einen schönen Abend.
Ebenso. Schöne Grüße. Tschüss.
Tschüss.
Der Holger aus Gütersloh.
Ja. Wo liegt das nochmal? Ich müsste es wissen.
Der ist auch aus Westfalen, so wie du, alter
ja,
Päler.
Ja, so ist das wohl.
Aber müsst ihr nicht zusammenhalten, ihr Medien Ostwestfalen? Gibt's da so einen Club? Man trifft sich so einmal im Jahr irgendwo.
Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine Belegschaftsparty bei Bertelsmann, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Sag mal, müssen wir jetzt für Samstag Trauerkleidung anlegen, Kerzen anzünden oder können wir doch eher eine Flasche Sekt oder so irgendwie nochmal richtig das knallen lassen am Samstag, wenn Wetten, das läuft?
Also ich gucke mir Wetten, das auf jeden Fall nochmal an. Und ich muss sagen, wir haben ja auch selbst hierbei was mit Medien viel mit Wetten, das erlebt, ne? Also
ja.
Nochmal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Die Geschichte mit Samuel Koch haben wir auch hautnah erlebt, wenn ich das noch richtig erinnere. Den Medienhype vorher, nachher. Wenn Wetten, das abgesetzt wird, ich glaube, da können wir nochmal im alten Tonarchiv von uns kramen.
Ich glaube auch. Also Wetten, das ist schon ein Thema, was uns seit Jahren begleitet. Hm. Nicht sechsmal im Jahr, aber...
Aber wenn es weg ist, bin ich ehrlich gesagt auch nicht traurig. Also da muss ich sagen, die Zeit war schön, aber ich habe auch nichts dagegen, mal einen Cut zu machen.
Mir wäre nur eins wichtig, dass bitte nicht Thomas Gottschalk wiederkommt. Das wäre mir wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen.
Ja.
Aber ich glaube, so verrückt ist beim ZDF niemand.
Naja, ich weiß es nicht. Herr Päler?
Ja?
Wollen wir nochmal Joyce reinholen?
Ja!
Und sonst in der Welt?
Ja.
Sie soll es nochmal sagen, sag's nochmal.
Und sonst in der Welt?
Wie war deine Medienwoche?
Meine Medienwoche war eigentlich diese Woche relativ unspektakulär.
Ja.
Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Entweder habe ich es nicht mitbekommen oder ich habe so das Gefühl, diesmal gab es nicht so richtig so eine Sau, die man durchs Dorf getrieben hat. Die Themen, die wichtig waren, haben wir schon besprochen. Aber manchmal gibt es so Wochen, da passiert so richtig viel. Und da denkt man so, wow, und hier noch eine Zeitung geschlossen, da was Neues und hier wieder eine Schreckensnachricht und diesmal nicht. Also irgendwie, oder ich gehe heute mit Scheuklappen durch die Welt.
Ich habe auch ganz entspannt meinen RSS-Reader leer gelesen, um für euch die wichtigsten Medienmeldungen rauszufischen. Da war nicht so viel passiert. Hab in der Zwischenzeit was Schönes vorbereitet, was ich dann nächste Woche mitbringen werde.
Was denn?
Nämlich Frauen im Silicon Valley, wie unterschiedlich sie mit ihrer Frauenrolle in dieser männerdominierten Welt umhergehen. Ich habe da auf meiner Reise mindestens zwei total spannende Damen getroffen und wie sie, sage ich mal, in unterschiedlichen Richtungen sich bewegen. Die eine hat ein Dating-Startup und die andere hat ein Weiterbildungsinstitut für Damen.
Mhm, aber nur für Damen.
Mhm. Ja, dürfen auch Männer mitmachen, aber das ist so ein bisschen wie Daniel, der auch ja in der Internet AG für Mädchen war.
Ach so.
Ja. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich würde sagen, das Thema
eigentlich
ist dann fürs nächste Mal interessant. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.